Ja, mein Name ist Elisa Starken, ich bin 28 Jahre alt. Ich arbeite bei der Generalstaatsanwaltschaft in Hamm. Also ich pendle jeden Tag, gerade nicht, weil Wahlkampf ist, aber sonst pendle ich jeden Tag in die eine Richtung durch OWL schon durch und leite dort die Koordinierungsstelle für Gesundheitsmanagement. Zurzeit mache ich den Wahlkampf für die SPD hier in OWL. Ich bin hier Europakandidatin der OWL. Und das ist eigentlich auch mein privates Leben gerade. Viel anderes passt da gerade nicht rein als der Wahlkampf.
Und was war dann deine Motivation, sich jetzt aufstellen zu lassen?
Ich habe im Bundesvorstand der Frauen angefangen. Also ich bin seit 6 Jahren in der SPD und auch durch feministische Themen reingekommen. Und ich hatte das große Glück, dass ich die Europa-Themen übernehmen durfte. Also ich durfte nach Brüssel und nach Straßburg reisen und in der European Women Lobby mitarbeiten. Und da hat sich eigentlich mein Interesse durch generiert. Und dann ist der Platz ja frei geworden und habe ich gesagt, ich mach's und wir müssen auch mal in der Politik jünger werden. Das waren so die zwei Antriebskräfte bei mir.
Ja, wie lief denn der Prozess dann innerhalb der Partei bei dir ab?
Ich habe mich letztes Jahr im Dezember, also das war ja dann schon vorletztes Jahr im Dezember dazu entschieden, dass ich das mache. Und dann bin ich hartnäckig geblieben und im Sommer war dann die Aufstellung der Kandidatur, da habe ich mich vorgestellt und wurde gewählt. Und seitdem, also seit Sommer 2018, bin ich jetzt mit dieser Kandidatur hier unterwegs. Ich hatte eine Kampfkandidatur um Platz 4 der Landesliste. Das wäre dann Platz 13 der Bundesliste gewesen. Die habe ich mit einer Stimme verloren. Das wäre dann ein sicherer Platz gewesen. So ist es jetzt relativ schwierig, dass ich reinkomme. Aber es macht trotzdem unglaublich viel Spaß.
Ja, welche Kernthemen sind dir dann besonders wichtig bei deiner Kandidatur?
Ja, also meine Kernthemen sind natürlich, die jungen Leute anzusprechen, gerade hier in OWL. Wirtschaft stand lange genug im Mittelpunkt, der Mensch muss in den Mittelpunkt bei allen Themen. Und meine Kernthemen sind dabei, dass wir sozialer werden, also dass wir den Menschen mehr Rechte und faire Chancen in Europa geben, dass sie nicht in Armut leben müssen, dass wir solidarischer werden, gerade was Migrationspolitik angeht, und dass wir nachhaltiger werden. Also wir sind die erste Generation, die den Klimawandel richtig mitbekommt. Wir müssen auch die Generation sein, die es ändert. Und wir sehen es mit der riesen Fridays for Future-Bewegung. Die habe ich jetzt in dieser ganzen Kandidatur immer mitverfolgt und war auch immer dabei.
Jetzt wird ja gerade Herz 87.9 eher von der jüngeren Zielgruppe gehört. Was möchte die SPD jetzt konkret für diese jüngere Zielgruppe umsetzen?
Ich kann jetzt, ja, an diesen drei Themen kann ich dir Beispiele nennen. Wenn wir jetzt über Soziales nachdenken, wir haben eine Riesenarbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit in Europa, 35-45% in den südlichen Staaten. Und ich glaube, dass wir genau da ansetzen müssen, dass wir diesen Menschen einen Job geben müssen. Nennt sich Jugendgarantie. Das bedeutet, dass jeder Mensch unter 25 einen garantierten Ausbildungsplatz und einen garantierten Arbeitsplatz bekommen soll in der EU. Und das ist ja genau auch das, was für uns zutrifft. Wir haben auch ganz, ganz viele junge Menschen natürlich in Armut, obwohl sie Vollzeit arbeiten in der EU. Und wenn wir einen europäischen Mindestlohn hätten, das wären 60% des Durchschnittsgehalts, dann würde der bei 12 Euro auch in Deutschland liegen. Eine dritte Sache, die ich richtig gut finde, ist natürlich ein Erasmus-Programm. Das ist das, was Jugendliche, wovon man am meisten profitiert, finde ich. Da brauchen wir viel mehr Geld. Wir brauchen viel mehr Geld für Erasmus, dass wir das viel mehr Menschen ermöglichen können. Ich kenne das aus meinem Freundeskreis. Viele bewerben sich, bekommen aber keinen Platz. Und gerade jetzt, wenn man studiert, ist es, glaube ich, fast noch einfacher, als wenn man eine Ausbildung macht. Denn gerade bei Ausbildung ist das noch nicht anerkannt und auch noch nicht, hat sich nicht so rumgesprochen. Auch da brauchen wir viel mehr Werbung für. Wenn es jetzt um Solidarität geht, kriegen junge Menschen fast am meisten mit, was Migrationspolitik angeht, weil die meisten Menschen, die sich engagieren in Migrationspolitik, sind in unserem Alter, also so um die 25, 30 ungefähr. Die engagieren sich am meisten, das ist die größte Gruppe. Und die bekommen auch am meisten mit, was eigentlich passiert ist in den letzten Jahren, wo die EU versagt hat. Wir haben das Seenotrettungsprogramm Mare Nostrum eingestampft. Seitdem sterben die Menschen erst auf dem Mittelmeer. Das heißt, wir müssen Verantwortung übernehmen. Wir brauchen ein neues Seenotrettungsprogramm. Das wären Sachen. Und ich glaube, Klimaschutz ist das Thema heute schlechthin. Egal, wo ich bin, auf welcher Podiumsdiskussion ich sitze, ich rede nur über Klimaschutz. Was ich richtig gut finde. Alle haben es erkannt, außer vielleicht die konservativen Parteien, die sehen es nicht ganz so. Aber dass man sich jetzt darüber unterhalten kann, welche Wege die richtigen sind. Also gehen wir mit Verboten vor oder mit Anreizen? Wie funktioniert das? Und ich bin davon überzeugt, dass es eine Mischung aus beiden sein muss. Es kann nicht sein, dass wir den Leuten alles verbieten, ihnen ihre Autos wegnehmen, Und dabei die Mobilität aber nicht neu denken. Wir brauchen also mehr ÖPNV und wenn wir Plastik verbieten, brauchen wir Alternativen für Plastik, gerade in den Unternehmen. Und Klimaschutz muss sich auch jeder leisten können. Das ist, glaube ich, gerade das Thema auch für junge Menschen, denn ich kann mir nicht alle Bioprodukte leisten. Wenn ich nur Bio einkaufen würde, ist das super teuer. Und auch für Geringverdienerinnen oder Geringverdiener ist das einfach was, was echt viel ist. Also das bedeutet, Klimaschutz und den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, das muss sich jeder leisten können. Dafür muss Politik einstehen.
Eine der konkreten Forderungen, die du auch genannt hast, die auch bei dir auf der Website zu finden sind, das ist ja diese europäische Jugendgarantie, die du auch gerade angesprochen hast. Und das ist ja ein Programm der Europäischen Kommission und das soll garantieren, dass jede jugendliche Person in Europa Arbeit oder eine Ausbildung bekommt. Innerhalb von 4 Monaten sogar. Mhm. Und es gibt einen Bericht vom Bundesrechnungshof von 2017 und der zeigt aber, dass circa 1/3 aller Teilnehmenden tatsächlich keine Stelle bekommen hat. In Deutschland hat das System sehr gut funktioniert. Aber gerade in den südlichen Ländern, da wo die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist, ist es eher kleiner, der Effekt, der erzielt wird. Wieso setzt du dich jetzt trotzdem für die Jugendgarantie noch ein?
Das ist ja eine Erweiterung der Jugendgarantie, die wir jetzt fördern. Genauso wie du es gerade vorgestellt hast, gibt es das in dem Moment ja schon. Das Problem dabei ist einfach, dass das Geld für die Finanzierung fehlt. Das heißt, man muss in Projekte investieren, gerade in den südlichen Staaten. Und das Geld fehlt gerade in der EU. Oder es wird einfach nicht dafür ausgegeben. Es ist einfach zu wenig. Das heißt, wir müssen mehr investieren. Wir müssen viel mehr in dieses Projekt investieren und in einzelne kleine Projekte vor Ort investieren, dass genau da das angeboten wird, was wir hier auch hatten. Das ist immer die Frage, ne? Weil egal über was wir jetzt reden, ich werde dir immer sagen, mehr investieren, weil wir mehr Geld brauchen für Jugend, um das zukunftssicher zu machen. Und das schaffen wir nur durch Steuergerechtigkeit. Das ist auf jeden Fall meine Überzeugung, denn wir haben Unternehmen wie Google, Facebook oder Starbucks, die zahlen 0,002%. Das ist super viel Geld, was uns da durch die Lappen geht. Jede Eckkneipe in Bielefeld zahlt mehr als Starbucks hier vor Ort. Und das Geld, was wir sozusagen durch Steuergerechtigkeit bekommen würden, das müssen wir da rein investieren und das Programm ausbauen. Es ist das Gleiche wie bei Erasmus. Das funktioniert nur, wenn das richtig gepusht werden kann. Also wenn wir mehr Projekte an den Start kriegen und in der EU.
Was kannst du dir vorstellen, was man verbessern müsste?
Dass wenn du die Projekte, die du in Deutschland hast, die kannst du nicht kopieren auf Spanien, denn das sind andere Kulturen und das ist einfach auch ein anderes Arbeitssystem. Ausbildung, wie wir sie hier haben, gibt es in Spanien nicht. Also muss man darüber nachdenken, wie kann man ein Ausbildungssystem vielleicht auch transportieren, das in Spanien funktioniert, zum Beispiel die duale Ausbildung. Und das ist, glaube ich, auch eines der Probleme, dass man ganz oft in der EU alles gleichschaltet und denkt, das funktioniert da so, wie es hier funktioniert. Das ist aber nicht der Fall. Und darum muss man genau schauen, wie sieht das Land aus, was braucht das Land, in welche Projekte können wir genau investieren.
Okay. Denkst du, dass damit die Jugendgarantie auch wirklich eine Garantie werden könnte?
Ja, ich hoffe es. Das ist auf jeden Fall meine Überzeugung. Ich denke, dass es damit eine Garantie werden könnte. Aber dafür brauchen wir natürlich Mehrheiten im EU-Parlament. Man muss das immer realistisch sehen.
Falls das mit der höheren Besteuerung nichts werden sollte, gerade für Konzerne, wie sieht es dann mit der Zukunft der Jugendgarantie aus? Gibt es da Alternativen?
Ja, es gibt natürlich immer Töpfe, die man benutzen kann, gerade wenn es um Finanzen geht in der EU. Ich glaube aber, dass da kein Weg dran vorbeiführt. Egal über was wir sprechen, ist das Geld, das fehlt einfach in den EU-Ländern. Und die andere Perspektive wäre, dass die Länder mehr zahlen müssen für solche Sachen. Und das können viele nicht. Die einzigen, die es nicht wollen, sind die Länder, die es machen. Denn die profitieren im Endeffekt davon. Ihr Land profitiert natürlich davon, weil die Unternehmen bei denen sitzen. Und die haben Angst davor, dass die Unternehmen gehen, wenn die einen Mindeststeuersatz einführen müssten. Darum muss man, glaube ich, auch über Demokratie im EU-Parlament nachdenken oder generell in der Europäischen Union. Denn gerade Steuersachen sind sensible Themen, die im Einstimmigkeitsprinzip bestimmt werden. Und solange das so ist, kann Irland immer noch die Hand heben und sagen, mit uns nicht und dann passiert es nicht. Also muss man das, glaube ich, ein bisschen vielschichtiger betrachten bei dem Thema.
Ein weiteres Thema, das mich noch interessiert, du bist jetzt 29, auch mein 90er-Jahrgang.
Genau, ich werde noch 29.
Okay, ja. Gut, dann hast du noch nicht Geburtstag.
Ja.
Der Altersdurchschnitt der SPD-Mitglieder der liegt jetzt bei circa 60 Jahren, habe ich mal nachgeguckt. Von daher wird die junge Bevölkerung gerade in der SPD ja eher spärlich vertreten oder wenig vertreten. Gerade Aktionen wie zum Beispiel aber Fridays for Future, für die du dich ja auch begeisterst, die zeigen ja aber gerade, dass junge Menschen auch sehr gerne die Politik mitgestalten wollen, dass da sehr viel Wille da ist. Wie kann man also die jungen Leute besser in die Politik einbinden, vielleicht auch speziell in der SPD?
Ich glaube, dass Politik eine Verantwortung hat. Junge Menschen haben die auch, aber Politik hat die meiner Meinung nach noch viel mehr, dass sie sich verändert und dass sie mehr junge Menschen mehr mit aufgreift. Das machen Jugendorganisationen wie die Jusos zum Beispiel. Ihr habt ja die Juso HSG, habt ihr ja auch die Hochschulgruppe. Und es gibt die normalen Jusos, wo auch viele drin sind. Aber dann diese Menschen in die Partei reinzukriegen, das ist die Schwierigkeit ganz oft. Politik hat also eine Verantwortung, sich zu verändern, glaube ich. Also Themen aufzugreifen, gerade bei Fridays for Future. Wir haben viele Gesprächstermine mit denen auch gehabt und auch Veranstaltungen. Und der zweite Schritt, finde ich immer, den man sich auch als junger Mensch überlegen muss, dass man sich also Gedanken machen muss, wenn ich eine Meinung habe und ich möchte, dass sie gehört wird, dann führt für mich fast kein Weg daran vorbei, in die Politik zu gehen. Denn wenn man was ändern will, funktioniert es durch Politik. Das ist es einfach. Ich glaube, dass die Politik oder gerade die Jusos vielleicht noch mehr auf junge Menschen zugehen muss. Also sie mehr mit einbinden muss. Das bedeutet also, dass man nach Themen arbeitet, ganz konkret. Ne? Dass man, wenn man sich trifft, dass man auch aus seiner eigenen politischen Blase rausgeht und dann zu den Leuten hingeht, wo vielleicht Aktivismus ist. Wenn man zu Fridays for Future hingeht und das mit denen bespricht, sind meistens ein, zwei dabei, die sagen, ach, ihr seid ja ganz cool, vielleicht komme ich beim nächsten Mal wieder mit euch, zu euch mit. Und ich glaube, dass sowas gut funktioniert. Also wenn du rausgehst aus deiner politischen Blase, das ist der erste Schritt, glaube ich, bei den Jusos, den die mehr machen müssen, die auch schon wirklich machen. Aber ich glaube, da können wir noch mehr machen, denn man merkt das auch, das fehlt, es kommt zwar neue dazu, aber meistens fehlen ganz viele Frauen. Das ist immer das größte Problem eigentlich, nicht nur junge Menschen, sondern junge Frauen. Und der zweite Schritt ist dann, dass man die Politik verändert von innen. Das bedeutet, es muss Menschen geben, die sich dafür einsetzen in der SPD, die sagen, wir müssen Hierarchien abbauen. Wir müssen darüber nachdenken, wann wir uns treffen. Treffen wir uns wirklich immer abends um 20 Uhr, wo junge Menschen vielleicht keinen Bock haben, weil sie verabredet sind oder weil sie vielleicht schon Kinder haben? Können wir auch mehr über die sozialen Medien machen? Und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, den Parteien echt verfehlen. Sobald du älter bist in der Politik, denkst du, du musst auf den sozialen Medienzug aufspringen, kannst das aber überhaupt nicht. Das hast du bei ganz vielen Parteien. Also muss man auch so gucken, wie das funktioniert. Und ich glaube dann, dass man auch seine Sprechweise verändert, denn Politik ist oft hochgestochen und du weißt nicht, um was es geht. Und dass man einfach auch viel mehr in einfachen Worten spricht und die Themen auch nimmt, die junge Menschen interessieren. Und die kannst du nur finden, wenn du das Lebensbild von jungen Menschen in der Politik abbilden kannst. Sonst weißt du es nicht. Als 50-jähriger Mann weißt du nicht, was einem 25-jährigen Mann wirklich interessiert.
Das kann man wohl schlecht einschätzen.
Ja.
Wo wir gerade schon mal bei jungen Menschen sind, da gibt es ja noch ein anderes Thema, das auch aktuell noch viele junge Menschen bewegt. Das ist ja der Artikel 17, früher Artikel 13. Der soll ja unter anderem auch einen Upload-Filter einführen, der zum Beispiel Material, das urhebergeschützt ist, automatisch herausfiltert. Und natürlich sind viele junge Menschen auf der Welt dagegen. Auch die jungen Sozialisten der SPD haben sich ja dagegen gestellt und die SPD zuerst selbst auch. Nun hat jetzt aber Frau Barley im Rat als Vertreterin für Deutschland doch noch das Ja gegeben mit ein paar Zusatzparagraphen. Man möchte den Upload-Filter möglichst verhindern. Eine relativ vage Aussage vielleicht. Wie schätzt du die Situation jetzt ein?
Also ich habe mich sehr geärgert. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich sehr geärgert, denn ich bin auch gegen Upload-Filter. Ich habe das auch überall gesagt und auch die Abgeordneten im Europäischen Parlament haben geschlossen dagegen gestimmt. Und dass Katharina Barley dafür gestimmt hat, hat sie natürlich in der Rolle in der Bundesregierung gemacht. Das ist eines der Probleme, wenn man in einer großen Koalition sitzt. Und das ist dann eine der Probleme, wie man sich rechtfertigt, in dieser Partei zu sein und andere Meinungen zu haben. Eine Partei ist immer different. Das gehört dazu. Und in ihrer Rolle hätte sie, also als Rolle der Bundesregierung ist es ihre Verantwortung, dann die Entscheidung zu tragen, die die Bundesregierung trifft. Das ist scheiße, ehrlich gesagt. Das ist scheiße im Wahlkampf, denn gerade glaube ich, dass viele Leute das Thema verkannt haben, um was es eigentlich geht, weil sie nicht wissen, um was es geht. Das hast du bei Axel Voss gesehen, der gesagt hat, es sind alles Bots. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und jetzt stehen wir vor dem Problem, was machen wir damit in Deutschland? Und die Debatte ist ja ganz groß geworden, dass wir sagen, wir versuchen es jetzt wieder aus deutscher Sicht zu verhindern, indem wir das abschwächen hier. Ich bin ganz gespannt, ob das funktioniert. Und meiner Meinung nach macht das relativ wenig Sinn, denn dann hätten wir uns konkret generell dagegen aussprechen müssen. Ich glaube, die Angst, die Bundesregierung dabei hatte, war zu sagen, wir kriegen das Urheberrechtsgesetz so nicht, wie es ist. Es haben, glaube ich, damals 7 Stimmen im EU-Parlament oder so, glaube ich, gefehlt. Dann wären diese Artikel gestrichen worden. Und so hätte Katharina Barley ja das ganze Urheberrechtsgesetz nicht annehmen sollen. Also ich mache mir wirklich, da mache ich mir Sorgen drum. Und vor allem mache ich mir Sorgen darum, dass wir so viele junge Menschen mit dem Thema verprellt haben. Weil die wissen, was es geht.
Das wäre meine nächste Frage tatsächlich gewesen. Wie schätzt du es ein, haben die jungen Menschen und vielleicht auch speziell die Jusos jetzt vielleicht ein geschwächtes Vertrauen zur SPD?
Nein, das glaube ich nicht, weil das ist ja nicht dann, das passiert halt in so einem politischen Diskurs. Für mich persönlich zum Beispiel war ein viel schlimmeres Thema dieses Jahr die Abtreibungsdebatte. Das war ein Punkt, wo ich mir dachte, so, da hat die SPD, da hat sie sich echt falsch verhalten. So, auch gerade aus Juso-Sicht, denn da waren wir ganz, ganz stark gegen den Artikel 219a, gegen den Paragraphen im StGB. Und das war was, wo ich gedacht habe, so, ne, diese große Koalition ist nicht gut für uns, denn wir haben eine andere Meinung und wir müssen uns biegen. Und das ist, glaube ich, auch so Konsens in Bielefeld, auch nicht nur bei den Jusos, sondern auch in der SPD. Also es ist nicht nur, dass die Jusos sich ärgern, sondern auch viele Teile der SPD. Und das gehört zu einem politischen Diskurs immer dazu, glaube ich, dass man verschiedene Meinungen hat, auch in einer Partei. Schwierig ist es gerade jetzt im Wahlkampf, das anderen Leuten zu erklären oder gerade jungen Menschen ein Thema, also auf Schuldiskussionen wird man das auch immer gefragt. Und ich kann immer nur ehrlich sagen, ich finde es nicht gut. Ich hätte im EU-Parlament genauso dagegen gestimmt. Und dass die Bundesregierung so entscheidet, ist für mich einfach ein weiteres Zeichen dafür, dass eine große Koalition nicht das ist, was wir eigentlich wollen.
Ja, bei der Koalition, da gab es ja auch den großen Digitalisierungsplan. Das heißt ja im Wahlprogramm Digitalisierung für alle. In Deutschland haben jetzt im Moment oder Ende 2017 waren das, glaube ich, ein Drittel aller Haushalte etwa einen Breitbandanschluss. 2014 hieß es ja unter anderem von der Koalition, dass 2018 alle Haushalte in Deutschland dann mindestens 50 Mbits, also 50 Megabit die Sekunde haben sollten. Tatsächlich ist das ja weit verfehlt worden, das Ziel tatsächlich. Und wie möchte die SPD jetzt nach den verfehlten Versprechungen überhaupt noch für die Digitalisierung einstehen?
Das Thema ist verfehlt worden. Das ist natürlich so, das ist scheiße. Das ist ein großes Koalitionsthema gewesen. Und wir hatten ja auch ein paar, die irgendwie gesagt haben, also das war von der CDU, man braucht nicht an jeder Milchkanne 5G. Das sind Aussagen, wo du merkst, dass viele Menschen nicht verstanden haben, was Digitalisierung bedeutet. Viele denken einfach nur, es bedeutet nur schnelles Internet, aber es bedeutet ja eigentlich viel mehr. Für mich bedeutet Digitalisierung vielmehr, was passiert mit Arbeitsplätzen, was passiert mit Forschung, wie verwendet sich das Leben durch KI zum Beispiel, also durch künstliche Intelligenz. Und da ist die SPD gut aufgestellt. Gerade hier in Bielefeld haben wir Christina Kampmann. Sie ist ja Landtagsabgeordnete und macht gerade auch so eine Digitalisierungskampagne in NRW. Und ich glaube, dass wir da wirklich viel zu sagen haben. Aber sowas ist immer schlecht, denn das sind Einzelfälle, die dann passieren und man natürlich dann sozusagen einen Rückgriff hat. Die SPD, die CDU, die Große Koalition hat es nicht geschafft.
Genau. Man müsste ja vielleicht auch sagen, dass natürlich ist Digitalisierung am Arbeitsplatz sehr wichtig. Nur ist das Internet natürlich eine grundlegende Infrastruktur, die auch gerade für sowas benötigt wird.
Ja, das haben wir zum Beispiel bei der 5G-Debatte ganz stark. Das ist ja zum Beispiel ein europäisches Thema, ne? 5G. Bei der 5G-Debatte streiten sich ja gerade die Geister darum, weil wir das ja durch Huawei bekommen würden und das nicht ein Unternehmen ist, das durch das chinesische System sozusagen finanziert wird. Denn gerade gibt es keine anderen Möglichkeiten. Wir brauchen aber andere Möglichkeiten, denn wir dürfen uns nicht abhängig machen von anderen, sondern wir müssen auch in der Europäischen Union forschen, dass wir uns selbst zukunftssicher machen und auf diesem Markt auch mithalten können und nicht in 10 Jahren oder es können ja auch schon in 5 Jahren sein, wenn wir ehrlich sind, dastehen und sagen, wir haben diese Mittel nicht, weil wir dachten, wir sind die Europäische Union, wir haben genug Wohlstand, wir kriegen das so hin und auf einmal werden wir von links überholt und zwar von China. Das kann nicht sein, da müssen wir da müssen wir ganz extrem aufpassen. Und das bedeutet, Forschung muss viel europäischer gedacht werden. Wir brauchen in der Forschung bessere Zusammenarbeit und wir brauchen auch da mehr Investitionen, um wirklich die Wichtigkeit von Forschung in der Europäischen Union erkennen zu können.
Das nächste Thema, das ich ansprechen wollte, wäre die Seenotrettung. Und die SPD steht ja auf jeden Fall für die Seenotrettung, die Jusos natürlich auch. Wie stehst du selbst zur Seenotrettung?
Ja, ich kann, also das ist was, wo ich die Europäische Union nicht verstanden habe, als sie Mare Nostrum abgeschafft haben damals und gesagt haben, wir bauen Frontex auf und wir finanzieren die libysche Küstenwache. Das ist für mich der Schandfleck der Europäischen Union. Und das ist etwas, was wir sofort rückgängig machen müssen. Wir brauchen ein Seenotrettungsprogramm, ein institutionelles von der EU, und wir müssen zivile Seenotrettung wieder unterstützen. Wir dürfen die nicht kriminalisieren. Das bedeutet im Gegenzug aber genauso, dass man Staaten wie Italien oder Malta nicht alleine lassen darf mit der Problematik. Und das hat die Europäische Union ja auch einfach getan.
Was würdest du konkret gern dagegen tun?
Sofort ein Seenotrettungsprogramm. Sofort. Geld investieren. Wenn ich im Europäischen Parlament wäre, ich würde mich... also die.
Kommst du damit durch?
Ja. Definitiv. Und davon bin ich fest überzeugt, denn wir sind nicht die einzige Partei, die das fordert. Mhm. Wir fordern das, die Linken fordern das. Und ich glaube, dass das was ist, wo man wirklich viel, viel Druck mit aufbauen kann. Und konkret Seenotrettungsprogramm. Im zweiten Schritt über gesicherte Fluchtrouten nachdenken. Im dritten Schritt müssen wir über Fluchtursachen nachdenken. Denn das ist auch einer der Punkte. Wir geben viel Geld für Entwicklungszusammenarbeit aus, aber ganz oft landet das Geld nicht da, wo es soll. Und da muss man viel konkreter schauen. Wo landet es denn? Landet es in der Trinkwasserversorgung? Landet es wirklich da oder landet es im Staat? Landet es in Schulen oder in Krankenhäusern, dass die aufgebaut werden oder nicht? Also sowas muss man, glaube ich, viel mehr im Blick haben dann.
Zum Klimaschutz. Da möchte die SPD jetzt Forschung zur Klimaneutralität unter anderem fordern, also gerade in der Industrie, damit weniger Schadstoffe ausgestoßen werden. Das Klimaziel soll weiter hochgesetzt werden und auch gegen den übermäßigen Gebrauch von Plastik soll vorgegangen werden. Ein Großteil der Verschmutzung kommt aber ja bekanntlich aus der Industrie. Und im Wahlprogramm habe ich hier tatsächlich keine Strafen oder Emissionssteuern gesehen, auch im Europawahlprogramm, darauf spiele ich jetzt an. Und wäre es nicht langsam mal an der Zeit, auch große Konzerne zur Rechenschaft zu ziehen? Man könnte jetzt...
Ja, das steht nicht im Wahlprogramm, damit hast du recht. Also es gab Debatten über eine CO2-Steuer, die gibt es auch immer noch, ne? Die ich auch richtig finde. Aber die Debatte darüber, wie Unternehmen produzieren, ne, und wie sie nachhaltig produzieren können und wie sie es nicht tun und die Umwelt damit verschmutzen, die haben wir gerade ganz stark in OWL. Den Weg, den die SPD damit sieht, ist zu sagen, wenn wir direkt verbieten oder direkt mit Strafen kommen, verärgern wir Leute und vielleicht bessert sich das nicht. Also der Weg zu sagen, wir zeigen euch, wie man es besser machen kann und auch zu einem Umdenken zu kommen. Ich glaube, das ist der Weg, den die SPD sieht. Denn nur wenn du Strafen aussprichst, denkst du, weiß ich nicht, ob Unternehmen darüber nachdenken, ob ihr Handeln richtig oder falsch ist, sondern du musst auch den zweiten Weg aufmachen. Und das ist, glaube ich, das, was immer wichtig ist. Du kannst nicht nur mit Verboten im Klimaschutz arbeiten, du musst auch mit Anreizen arbeiten.